Man muss das wirklich loslassen, dieses Gefühl von, die anderen haben doch viel, viel mehr als ich. Denn oft stimmt es gar nicht. Die anderen machen ihr Ding, ich mache mein Ding und das ist auch gut so.
Was wir wollten. Der Podcast über die Kunst loszulassen.
Erfüllung ist ein unzuverlässiges Ding. Entgegen aller Versprechen unserer Zeit ahnen wir, dass wir sie nicht finden, indem wir nur dem richtigen Plan folgen, sämtliche Ziele erreichen und alles bekommen, was wir uns wünschen. Aber was jetzt? Was, wenn wir loslassen müssen? Loslassen von der Vorstellung, nur dann glücklich zu sein, wenn das Leben uns genau das gibt, was wir immer wollten. Mein Name ist Friedemann Karik und ihr hört, was wir wollten. Der Podcast über die Kunst, loszulassen. Inspiriert von dem gleichnamigen neuen Netflix-Film, Was wir wollten. Erzählt wird die Geschichte von Alice und Niklas. Ein junges Paar, das sich nach jahrelangen Versuchen damit auseinandersetzen muss, dass ihr Wunsch nach einem Kind nicht in Erfüllung geht. Im Urlaub am Meer ist es die Familie nebenan, die für alles zu stehen scheint, was sie nicht haben können. Eine Konfrontation, die das Paar dazu bringt, sich ihren Gefühlen und der Frage zu stellen, wie es gelingen soll, von einer lange erträumten Erfüllung loszulassen. Genau dieser Frage bin ich auch mit meinen Gästen auf den Grund gegangen. Mit ihnen habe ich über ihre ganz persönlichen Erfahrungen des Loslassens gesprochen. Wo hat der Plan des Lebens nicht mit dem eigenen Plan für das Leben zusammengepasst? Wie haben sie gekämpft, erkannt, akzeptiert und danach weitergemacht? Wann hat so ein Abschied wehgetan und wann fühlte er sich befreiend an? Gemeinsam versuchen wir herauszufinden, was genau die Kunst des Loslassens ist. Zu sehen gibt es, was wir wollten, ab jetzt auf Netflix. Und zu hören gibt es alle Podcast-Episoden ab jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Mein heutiger Gast ist Moderator und Entertainer Tarek Tesfu, der nach eigener Aussage überhaupt erst durch das Loslassen zu dem wurde, der er heute ist. Ich möchte wissen, wovon genau er sich verabschiedet hat. Von der Vorstellung, zu einer weißen deutschen Mehrheitsgesellschaft gehören zu müssen? Von dem Anspruch, sich in eine typisch heteronormative Männlichkeit zu zwingen? Oder war es etwas ganz anderes? Tarek erzählt mir von seinem nicht immer einfachen Weg durch die deutsche Medienlandschaft und warum er heute genau da ist, wo er immer sein wollte. Herzlich willkommen, lieber Tarek.
Hallihallo, lieber Friedemann. Du sagst es völlig zu Recht. Ich hatte es nicht leicht in meinem Leben. Und trotzdem ist so eine wunderschöne Blume aus mir entstanden.
Genau darüber wollen wir sprechen. Sowohl natürlich über die Schönheit der Blume, als auch über den etwas steinigen Weg. Aber am Anfang möchte ich dich fragen, wie alle meine Gäste, was hast du zuletzt verloren?
Ich bin richtig gut im Sachen verlieren. Also vor allen Dingen so Gegenstände, Schlüssel, Handys, Portemonnaies, Jacken. Ich habe sogar mal in der Schule, bin ich mal ohne Hose nach Hause, glaube ich. Zumindest war meine Hose weg. Ich habe es irgendwie geschafft, diese Hose zu verlieren. Und ich weiß aber nicht mal, ob ich dann nackedeich nach Hause bin oder ob ich mir irgendwo eine andere Hose geklaut habe. Auf jeden Fall war diese Hose futsch.
Hast du eine Erklärung, warum dir öfters mal Dinge abhanden kommen?
Ich glaube, ich bin relativ verwirrt manchmal. Also ich wirke oft sehr kontrolliert und geordnet, aber in meinem Kopf ist dann doch auch manchmal ein bisschen Kirmes. Und ich bin in Gedanken selten im Moment. Das heißt, ich bin dann irgendwie schon da, wo ich hin muss und dann auch meistens zu spät und dann bin ich sehr unter Stress. Und dann lasse ich einfach Sachen liegen. Ich packe auch einfach, wenn ich im Restaurant draußen sitze, packe ich auch gefühlt alles erstmal auf den Tisch, weil ich mir denke, naja, wer will das schon haben, so nach dem Motto. Ich bin auch leichtsinnig, glaube ich. Ich bin naiv, leichtsinnig und schusselig. Und diese Kombination führt leider dazu, dass man dann sehr oft Sachen verliert.
Du bist ja im Ruhrpott aufgewachsen, bist, glaube ich, dann irgendwann nach Berlin gezogen, hast in Wien studiert, zwischendurch aber in Köln. Das musst du mir, glaube ich, nochmal erklären, wie genau sozusagen dein Weg war.
Also eigentlich bin ich ja in San Francisco geboren, das weiß aber nur niemand. Nein, ich bin im Ruhrgebiet geboren. Da bin ich nach Berlin gezogen. Ich habe ja mal eine Erzieherausbildung gemacht und dann bin ich von Berlin nach Wien zum Studieren, wie gesagt. Und dann bin ich nach Köln gezogen, habe dann dort 3 Jahre beim Fernsehen gearbeitet, hinter der Kamera. Habe dann dort aber auch schon mein Videoformat Die Genderkrise gestartet und bin dann wieder nach Berlin gezogen.
Okay. Und hast du dich jedes Mal mit diesem Umzug auch neu erfunden? Also vom Erzieher in Ausbildung zum Student, zum Fernsehmacher, zum dann endgültig Entertainer, kann man das so sagen?
Also ich muss sagen, dass ich Städte auch immer sehr aussauge. Also solange sie mir was bringen, bin ich irgendwie dort und auch einigermaßen zufrieden. Wenn ich aber merke, ich komme hier beruflich gerade nicht weiter, und das war in allen Städten bisher immer so, dann bin ich gegangen. So. Und ja, irgendwie merke ich auch manchmal, dass ich auch, wenn ich lange an einem Ort bin, und lange heißt bei mir 3 Jahre, denn ich war bisher überall bis auf Ruhrgebiet und jetzt wieder Berlin, überall nur 3 Jahre, dann bin ich irgendwie genervt von mir selber. Und dann projiziere ich das aber auch auf die Stadt und auch auf die Menschen, die mich umgeben. Und um dann nicht unfair gegenüber den Menschen zu sein, die ich eigentlich mag, dann packe ich einfach die Koffer.
Ich kann das super nachvollziehen. Bei mir war das so ähnlich. Ich glaube, das ist auch einfach teilweise ein Symptom unserer Generation, dass man so verschiedene Stufen durchläuft in der Biografie und dafür halt auch umzieht, was man früher vielleicht nicht gemacht hätte. Aber wie ist es bei dir? Hast du aus jeder Stadt diese Handvoll Freundschaften mitgenommen, die das alles überstehen?
Ich meine, das ist ja das Gute an der ganzen Nummer. Wenn man schon mal ein paar Mal umgezogen ist, dann weiß man ja auch, dass freundschaftsmäßig nicht alles zusammenbricht. Aber natürlich gibt es Leute, mit denen ich heute gar keinen Kontakt habe, die mir mal eine Zeit lang super nah waren. Aber auch da, ich bin da nicht so krass romantisch. Also ich denke mir einfach so, Menschen kommen und gehen. Und das ist auch gut so. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass die Menschen, die einem wirklich enge sind, sind da meistens so 3 Leute pro Stadt, die bleiben einem auch. Also wie gesagt, ich möchte mich so ein bisschen lösen von dieser romantischen Vorstellung, was jetzt Freundschaft bedeutet. Denn am Ende, niemand hat was davon, wenn es mir nicht gut geht. Und mir geht es meistens nicht gut, wenn ich im Beruf nicht vorankomme. Dann bringe ich auch meinem sozialen Umfeld nichts, weißt du? Und deswegen, ich müsste mich ja zum Glück niemals entscheiden zwischen FreundInnen und Karriere. Aber wenn ich es machen müsste, würde ich die Karriere wählen.
Aber du hast doch sicher jetzt auch durch die Zeit in Berlin ein paar Freunde und Freundinnen, die sozusagen außerhalb von jedem Karrierestreben stehen, oder? Mit denen du einfach nur befreundet bist, weil es super Menschen sind.
Auf jeden Fall. Also ich habe sogar eigentlich fast nur Leute, die jetzt nicht in der Branche so krass unterwegs sind. Ich meine jetzt auch mit Nutzen nicht, dass ich mit Leuten befreundet bin, die mich karrieremäßig voranbringen. Ich meine mit Nutzen einfach, wenn ich merke, dass ein Ort und damit auch die Menschen mich nicht weiterbringen und ich das Gefühl habe, ich trampel hier auf der Stelle, dann bringen mir auch tiefe Freundschaften nichts, denn die können ja nicht dann mein Problem lösen beziehungsweise meinen Wunsch für mich lösen, beruflich erfolgreich zu sein. Das muss ich ja selber machen. Ich merke schon oft, dass es natürlich wichtig ist, soziale Kontakte und enge FreundInnen zu haben, aber am Ende des Tages, Friedemann, steht man alleine da. Also niemand kann für mich den Druck ausbaden, den ich auszubaden habe, wenn im Beruf Sachen nicht so laufen, wie sie laufen. Am Ende muss ich damit dealen. So. Und wenn ich es nicht tue, dann kann mir niemand Entscheidungen abnehmen, ob ja oder nein oder wie lange ich das noch so machen möchte. Das heißt, ich muss einfach bei mir bleiben und das tue ich am besten auch, wenn ich nicht abgelenkt werde durch andere Menschen.
Würdest du sagen, du bist in einer Beziehung mit deinem Job?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich irgendwie eine Beziehung mit meinem Job habe. Es ist auch eher eine toxische Beziehung, habe ich manchmal das Gefühl. Irgendwie brauche ich scheinbar ziemlich viel Aufmerksamkeit, so privat wie auch in meinem Beruf, denn sonst wäre ich ja auch nicht auf Social Media und würde mich da irgendwie inszenieren. Auf der anderen Seite habe ich aber auch eine Charakterstruktur, der zu viel Aufmerksamkeit auch gar nicht so gut tut. Ich würde schon sagen, dass ich auch so leicht egozentrische und narzisstische Züge in mir trage. Und wenn das halt Social Media dann irgendwie bedient oder halt dann auch mal nicht bedient. Und da komme ich schon immer mal wieder auch an meine Grenzen und denke mir so, okay, Tarik, ist dieser Job wirklich der richtige für dich?
Du hast eben sozusagen mir erklärt, dass du deine FreundInnen auch nicht genau mit diesen Konflikten, die eben so eine Karriere mit sich bringt, belasten willst. Ich biete dir jetzt an, belaste mich. Erklär mir doch bitte nochmal genauer, was die Schwierigkeiten auch in diesem Mediensystem für dich sind. Gegen welche Windmühlen kämpfst du da gerade?
Naja, also ich habe ja angefangen mit sehr politischem Content. Die Genderkrise, Tareks Genderkrise war ja ein Videoformat, wo ich irgendwie mit Witz und Humor mich über Genderrollen, Rassismus, Sexismus, Queerfeindlichkeit und Co. beschäftigt habe. Und ich dachte aber damals, ich mache das jetzt irgendwie ein Jahr so. Und dann checkt schon das deutsche Mediensystem. Ah, das ist ja ein cooler Typ. Ah, der kann ja voll gut moderieren. Ah, der sieht ja auch noch ziemlich sweet aus. Also kriegt er jetzt die ganzen coolen Jobs. So, Pustekuchen. Das kam natürlich nicht. Das Mediensystem ist bei meiner Person bisher so, dass ich relativ wenig, also eigentlich fast gar keine Anfragen bekomme im Sinne von, hey, da ist ein cooler Typ, der macht irgendwie Content, wer ist der eigentlich? Mhm. Sondern es ist meistens so, ah, gibt es Rassismus, gibt es keinen Rassismus, was ist dir das letzte Mal rassistisch passiert, rababa, rababa, rababa. Und ich denke mir so, ja, auf der einen Seite will ich schon auch, dass der Diskurs über Rassismus von Schwarzen und von People of Color quasi geführt wird. Aber ich bin doch so viel mehr als meine Rassismuserfahrung. Ich bin einfach ein Typ, der irgendwie Sachen gut findet, Sachen schlecht findet, fernab davon, dass ich schwarz bin. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Inhalte oder die Art und Weise, wie ich arbeite, warum ich so arbeite, dass die oft gar nicht thematisiert werden oder irgendwie nicht von Interesse sind. Und dann habe ich auch eine Community, die natürlich auch von mir erwartet, dass ich politischen Content mache, was mich mittlerweile auch einfach krass stresst, weil ich mir denke, ich will das eigentlich gar nicht. Ich will nicht permanent mich über Horst Seehofer aufregen, mich permanent über RechtsextremistInnen aufregen, denn dieses Thema, ich werde es ja auch in meinem Offline-Leben nicht los. Rassismus begleitet mich 24 Stunden und das stresst mich. Und dann natürlich auch, ich meine, das Mediensystem ist rassistisch, sexistisch, queerfeindlich. Das heißt, ich will zu einem System gehören, was mich eigentlich ausschließen will, was ja auch schon irgendwie paradox und kräftezehrend ist. Und manchmal denke ich mir, ey, bevor ich mal so ein Mikrofon in der Hand habe, ist Backstage schon so viel passiert, so viele problematische Aussagen, problematische Moderationen, die mir manchmal geschrieben werden, wo ich mir denke, ah, Hilfe, lasst mich doch einfach moderieren.
Wäre das ein positives Ziel, was du formulieren kannst, dass du einfach als Moderator und Entertainer gesehen werden willst, ohne diese Aspekte deiner Identität, dass die immer so eine große Rolle spielen? Ist das dein Karriereziel?
Ich finde es immer schwierig, mir ein Ziel zu setzen, das ich selber nicht so richtig beeinflussen kann. Mhm. Ich meine, das Mediensystem oder viele andere labeln mich halt einfach als die und die Person, weil natürlich, dass das Mediensystem auch Schubladen liebt wie niemand anderes. Das heißt, mein Ziel ist, glaube ich, eher, mich von diesem Druck auch zu lösen, permanent politisch sein zu müssen, mich von diesem Druck zu lösen, dass ich als schwarze Person mich immer dazu äußern muss und ich mir selber diese Freiheit erlauben muss, den Content zu posten, auf den ich Bock habe. Und wenn das heißt, weniger Likes, dann ist das so. Mhm. Denn Likes sollten nicht mein Wohlbefinden bestimmen. Und das Ding ist halt, guck mal, Friedemann, wenn ich jetzt mit meinen FreundInnen über diese Dinge rede, die ja immer total supportive sind, noch einmal, ich liebe meine FreundInnen und ich möchte sie natürlich nicht missen, denn sie sind natürlich ein Teil von mir. Aber wenn ich denen das erzähle, dann gucken die mich an und sagen so, aber Tarek, du wolltest doch genau diesen Beruf. Mhm. Du wolltest doch ganz, ganz viele Likes und FollowerInnen. Du wolltest doch immer Teil des Mediensystems sein. Du hast doch deinen Beruf dir selber kreiert. Warum bist du jetzt unzufrieden? Mhm. Und das meinen die nicht böse. Und ich weiß auch, was sie mir sagen wollen. Aber nur weil ich den Job mache, den ich eigentlich liebe, heißt es nicht, dass dieser Job auch krass viele Probleme mit sich bringt, die mich ganz oft einfach wirklich überfordern. Ich habe mir auch letztes Jahr therapeutische Hilfe gesucht, weil ich einfach gemerkt habe, eine Therapeutin ist da natürlich viel, viel mehr fit, mir auch, also die kritisieren einen ja nicht im besten Fall, aber sie zeigen einem halt auf, wie man sich besser verhalten könnte und schaffen das halt, indem man sich selber diese Erkenntnis erarbeitet in den Sitzungen. Mhm. Und das ist was, was mir dann auf jeden Fall tausendmal weiterhilft.
Was sind denn so Wege oder für dich so Ansätze, die du vielleicht auch durch die Therapie gelernt hast, um immer wieder loslassen zu können von diesen vielen Konflikten, in denen du steckst?
Naja, also was auf jeden Fall ich in der Zeit gelernt habe, ist, ich kann es noch nicht so gut, aber ich bin dann noch dran, diesen Moment wahrnehmen zu können. Weil natürlich von außen betrachtet habe ich irgendwie vor 5 Jahren angefangen, Videos zu machen. Mittlerweile darf ich ein Fernsehformat deep und deutlich beim NDR moderieren. Das heißt, in dieser Zeit ist ja super viel passiert so und auch krass viele positive Sachen. Mhm. Ich sehe das aber meistens gar nicht so, weil ich mir denke, was kommt als nächstes? Ich will natürlich immer mehr vom Kuchen, was auch richtig ist, denn wir alle sollten, wenn wir Bock darauf haben, ganz, ganz viel vom Kuchen haben wollen. Aber das setzt mich so krass unter Druck und dazu kommt dann natürlich in meiner Egozentrik sind eigentlich sehr, sehr große Selbstzweifel versteckt. Also so toll, wie ich mich inszeniere auf Instagram, was ja oft auch ein Joke ist, so toll finde ich mich privat natürlich gar nicht. Und diese Mischung im Sinne von irgendwie nie zufrieden sein mit dem, was man hat, mit einem krassen Druck, den man sich selber setzt, das tut niemandem gut. Und ich habe schon gelernt, ansatzweise, ich bin wie gesagt noch dran, zu akzeptieren, was man alles hat und wie viel schon Wunderbares passiert ist. Und sich einfach darauf zu freuen, dass bestimmt noch ganz, ganz tolle andere Dinge passieren könnten. Aber wenn auch nicht, dann ist es halt auch so. Dann ist es einfach schon gut. Ich bin gesund, ich lebe in einem demokratischen System, das natürlich auch Fehler hat. Aber betrachtet, was andere Menschen für einen Scheiß erleben müssen, geht es mir gut. Und das darf man auch für sich claimen. So.
Ich glaube, das ist ja ein großes Thema unserer, ja, man könnte sogar fast sagen, Gesellschaft gerade, auf jeden Fall auch unserer Generation oder von einem gewissen Lebensstil heute, dass wir alle versuchen, dankbarer zu sein. Also ich glaube, es hat jetzt, ich kann das total nachvollziehen, mir geht es genauso, aber es hat jetzt mit uns zwei an sich gar nicht so viel zu tun, weil also fast alle Menschen, die ich kenne, haben genau diese Problematik und versuchen, das, was sie haben, mehr schätzen zu lernen, oder?
Voll. Also Dankbarkeit ist auf jeden Fall ein Gefühl, was ich auf jeden Fall noch mehr etablieren muss in mein Leben. Denn oft bin ich eher auch undankbar, weil ich das oft gar nicht so wertschätzen kann, was um mich herum passiert. Ich bin natürlich viel, viel wertschätzender bei anderen Leuten und sehe da auch da meistens so die krassen Entwicklungen und freue mich dann auch für andere. Aber bei mir selber denke ich dann immer so, okay, aber was eigentlich mit dir so? Also ich vergleiche mich leider auch sehr, sehr viel mit anderen, besonders auch mit anderen ModeratorInnen. Und das tut natürlich auch nicht gut. Man muss sich davon wirklich lernen zu lösen. Man muss das wirklich loslassen, dieses Gefühl von, die anderen haben doch viel, viel mehr als ich. Denn oft stimmt es gar nicht. Die anderen machen ihr Ding, ich mache mein Ding. Und das ist auch gut so.
Hast du eine Erklärung, woher dieser Hunger nach immer mehr kommt? Also diese Ungeduld?
Das ist eine gute Frage, woher ich so... Naja, ich glaube schon, dass auch meine Lebensgeschichte im Sinne von Rassismus zu erfahren, Queerfeindlichkeit zu erfahren, irgendwie immer permanent gespiegelt zu bekommen, so wie du bist du nicht richtig und so wie du bist, gehörst du hier gar nicht hin, dass das auch so ein Motor ist, diese ganzen negativen Erfahrungen, wo ich mir einfach denke, so, natürlich gehöre ich hier hin und natürlich habe ich genauso wie alle anderen Menschen auch, das verdient, worauf ich Bock habe. Und deswegen inszeniere ich mich ja auch auf Instagram, auch oft mit einem Augenzwinker, dann auch manchmal ein bisschen größer, als ich bin. Um auch den Leuten zu zeigen, ganz ehrlich, ihr habt irgendwie Bock, dass ich hier das kleine Opfer bin, das permanent rumheult, weil es Rassismus gibt. Und ja, Rassismus ist beschissen und rein theoretisch könnte ich auch jeden Tag deswegen heulen. Aber warum? Ich habe es nicht erfunden und es ist etwas, was mir leider ungefragt geschenkt wurde. Aber ich mache daraus halt Glamour und Repräsentation und Empowerment. Mhm. Daher kommt es bestimmt auch so. Aber ich bin auch einfach ein Showpony. Also Showpony ist Showpony. Und sobald es irgendwo ein Spotlight gibt oder irgendein Tresen, irgendeine Bar, irgendein Tisch, dann kann es sein, dass ich relativ schnell da drauf springe und tanze oder eine Rede halte oder whatever.
Ist das für dich das wichtigste Loslassen in deinem Leben von den Zuschreibungen der anderen, die dich, also du hast es eben so formuliert, die aus dir ein Opfer machen wollen?
Auf jeden Fall. Ich wollte ja als Kind immer deutsch sein. So. Ich meine, ich bin ja deutsch, ne? Aber ich wollte wirklich so deutsch sein. Also dieses klassische Ideal einer deutschen Person, weiß, blond, blaue Augugen. Und wollte das natürlich nicht, weil schwarz sein scheiße ist, sondern weil mir immer suggeriert wurde, dass schwarz sein eben nicht okay ist oder auf jeden Fall nicht so okay wie weiß sein. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mein ganzes Leben sehr, sehr viel Energie damit verschwendet habe, immer so deutsch wie möglich rüberzukommen, extra gut Deutsch zu sprechen, extra gut integriert zu sein, bloß keine Fehler zu machen, rassistischen Situationen schon im Vorfeld aus dem Weg zu gehen, als sei ich das Problem und nicht das Gegenüber, das sich rassistisch verhält. Und ich bin es irgendwie leid. Also ich habe gar keine Lust mehr, diese Idee von Deutschsein, die ja eh auch schon super ausschließend ist. Mhm. Und es ist ähnlich wie beim Mediensystem. Warum will ich zu etwas gehören, was mir eigentlich permanent suggeriert, dass ich es niemals sein kann? Und wenn, dann nur auf Probe. Solange ich mich hier perfekt verhalte, solange ich die Regeln genauso spiele, wie die Mehrheitsgesellschaft es scheinbar von mir verlangt oder auch die Politik, dann ist alles okay. Sobald ich aber eine minimale Umdrehung nach rechts oder links mache, natürlich niemals nach rechts, immer nach links, dann gibt's einen aber richtig auf den Deckel. Und dann stehe ich auch stellvertretend für alle anderen Menschen, die nicht weiß sind. Und darauf habe ich gar keinen Bock mehr. Also ich bin da raus.
Gab es den einen Moment, wo du genau davon loslassen konntest? Gab es so den einen Schalter, den es noch umgelegt hat und ab dem du gesagt hast, okay, da, ich will gar nicht unbedingt mitspielen?
Ich glaube, so einen richtigen Moment gab es nicht. Es war eher so ein Prozess von so. Mhm. Und natürlich, glaube ich, auch seit 2015 noch mal stärker, seitdem ich halt irgendwie auch im Netz halt unterwegs bin. Mhm. Aber natürlich sind so Momente wie die Nichtaufarbeitung der Morde des NSUs und dann natürlich auch der Mord an Uri Jallo und natürlich auch dieses Jahr Hanau. Also die Tatsache, dass da 9 Menschen ermordet werden von einem Rechtsextremisten und die Presse erstmal wieder von so einem verwirrten weißen Dude da spricht, von Ausländerfeindlichkeit und dass Deutschland scheinbar nichts Besseres zu tun hat, als nach Hanau Karneval zu feiern. Wo ich mir denke, wenn da jetzt 9 weiße Frauen umgebracht worden wären, da wäre doch niemand auf die Idee gekommen, dass irgendwie Kamelle und Kölsch eine tolle Idee sei. Mhm. Und ich glaube, Hanau war doch, ich glaube, es gab vielleicht doch diesen Moment. Hanau war wirklich so, ab jetzt nur noch Stinkefinger. I'm out. Macht euer Ding. Lebt euer deutsches Leben, wie ihr es leben wollt. Aber ich möchte da nicht dazugehören. Ich bin raus.
Lass uns gleich noch mehr darüber sprechen, wo du genau nicht dazugehören möchtest und warum. Ich habe alle meine Gäste gebeten, einen Gegenstand mitzubringen, den sie im Vergleich zu vielen anderen Sachen, über die wir reden, nicht loslassen wollen, weil er ihnen etwas Besonderes bedeutet. Hast du so einen Gegenstand?
Ja, ich habe hier ein tolles Foto für dich und zwar ein Foto, schau doch mal, von meinem Fahrrad.
Es ist ein sehr schönes Fahrrad, ja.
Also ich habe eine sehr Emo-Connection zu diesem Fahrrad. Und zwar ist es das Rad meiner Oma. Mhm. Und nicht irgendein Rad meiner Oma, sondern das Rad meiner Oma, mit dem sie mich früher als Kind schon immer durch die Gegend gefahren hat. Ich hinten drauf. Und dieses Rad ist uralt. Ich glaube, du hast auch einen leichten Knick in der Pupille, denn schön ist es wirklich nicht. Du wolltest wahrscheinlich nur wieder charmant sein.
Ja, was soll ich sagen?
Es ist eigentlich ein altes Schrottding, was ich auch jedes Jahr für sehr, sehr viel Geld wieder reparieren muss. Aber jedes Geld ist es mir wert, denn dieses Fahrrad hat einen ganz alten Sassel, der ist so kaputt schon, aber der hat so, so Federn. Mhm. Diese Federn quietschen immer so schön und dieses Geräusch erinnert mich daran, wie meine Oma auf dem Sattel sitzt, ich ihren Po sehe und dann der Sattel so quietscht. Und das ist für mich das absolute Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit und Liebe einfach. Und dieses Fahrrad möchte ich einfach niemals verlieren.
Du hast eben schon erzählt, wie es mit deiner schwarzen Identität im Prozess verlaufen ist. Wie in Relation steht da deine sexuelle Identität? War es für dich als queerer Mann so ein ähnlicher Abnabelungsprozess von gesellschaftlichen Bildern, dass du am Anfang eher so dazugehören wolltest und dann irgendwann gesagt hast, so, nee, ich passe da nicht rein und ich will da auch gar nicht reinpassen?
Also ich finde, queer zu sein und schwarz zu sein, da passieren andere Mechanismen. Also ich würde immer sagen, dass meine Rassismuserfahrungen 1000-mal stärker sind als meine Erfahrungen zum Thema Queerfeindlichkeit. Das heißt nicht, dass Queerfeindlichkeit natürlich nicht auch permanent vielleicht auch mitschwingt. Aber ich wurde zum Beispiel auf der Straße noch nie als scheiß Schwuchtel bezeichnet. Aber ich wurde schon mehrmals als scheiß N bezeichnet. Also da merke ich schon irgendwie einen Unterschied. Mhm. Bei meinem Queersein, das ist irgendwie so etwas, was sich nochmal, warum auch immer, organischer anfühlt. Also zum Beispiel die Tatsache, also das Konzept von Männlichkeit. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit meiner Idee von Deutschsein, dann war für mich schon immer klar, also euer Konzept von Männlichkeit, I don't care. Also ich habe gar kein Interesse, da irgendwie mitspielen zu wollen. Das ist mir so richtig Latte Macchiato, was ihr da macht. Ja. Und beim Deutschsein war es interessanterweise halt nie so. Deswegen merke ich da schon irgendwie einen Unterschied in der Art und Weise, wie ich damit umgehe und wo ich dazugehören möchte und wo halt eben nicht.
Hast du eine Erklärung, warum es da so einen Unterschied gibt oder gab?
Weil einfach oft Männlichkeit oder die Idee von Männlichkeit mit toxischer Männlichkeit verwechselt wird. Mhm. Und warum sollte ich die Attribute erfüllen, die in meinen Augen dazu führen, dass Rassismus, Queerfeindlichkeit und Sexismus, Frauenhass überhaupt existent sind? Anders als Deutschsein, denn Deutschsein heißt für mich, Demokratie leben zu dürfen. Deutschsein heißt für mich auch eigentlich immer, in einem sicheren Land leben zu dürfen. Mhm. Deutschsein heißt für mich, dass ich hier Möglichkeiten habe, die ich zum Beispiel nicht gehabt hätte, wenn ich in ein Land groß geworden wäre, in dem ich vielleicht eigentlich hätte groß werden müssen, nämlich das Land, in dem meine Eltern geboren sind. Das heißt, ich habe Deutschland eigentlich immer als ein großes Privileg erfahren. Aber irgendwann halt nicht mehr, weil ich mir gedacht habe, okay, aber das gehört ja eigentlich auch noch mit dazu und das ja auch noch und auch die ganzen anderen beschissenen Sachen. Und deswegen habe ich Deutschsein eigentlich ja zu Beginn nie negativ konnotiert. Das kam jetzt eigentlich erst später, aber Männlichkeit bzw. toxische Männlichkeit war noch nie ein Konzept, wo ich gesagt habe, yippie-yay, I'm in, so, ich möchte gerne mitspielen, so.
Liegt es auch daran, dass du eine gewisse Verpflichtung gegenüber deinen Eltern empfunden hast, weil sie dir eben das Deutschsein überhaupt erst ermöglicht haben, mit einem großen, großen Schritt nach Deutschland zu kommen?
Nee, das hatte ich nicht. Ich habe als Kind nicht so richtig oder als Jugendlicher habe ich nicht so richtig verstanden, was das eigentlich für eine krasse Leistung ist, was meine Eltern da gemacht haben, nämlich in dem Krieg ohne Geld zu fliehen in der Hoffnung, dass wir ein besseres Leben haben können. Das habe ich erst später verstanden. Ich hatte nie so eine Verpflichtung. Ich habe mich eher immer schlecht gefühlt. Ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich nicht verstehen konnte, warum meine Cousine oder meine Cousins nicht das Glück und nicht das Privileg haben dürfen, in Deutschland leben zu können. Das hat mich eher immer auch unter Druck gesetzt, weil ich dann schon irgendwann auch verstanden habe, dass es hier nicht darum geht, dass ich das mehr verdient habe, sondern dass es darum geht, dass die Welt einfach so unfassbar ungerecht ist und Privilegien einem oft passieren, ohne dass man selbst etwas dafür tun musste. Und das hat mich eher immer als Kind dann traurig gestimmt, weil ich mir dachte, hey, es wäre doch super nice, wenn alle Menschen und ganz besonders die Menschen, die Teil meiner Familie sind, ein Leben in Sicherheit führen dürfen. Und ich konnte nie verstehen, warum ich das haben darf. Also bis heute nicht. Bis heute verstehe ich nicht, warum ich das haben darf und andere Menschen nicht.
Ich wollte dich gerade als nächstes fragen, hast du irgendwie deinen Frieden mit dieser offensichtlichen, dir sehr nahen Ungerechtigkeit gemacht? Oder treibt dich das wirklich heute noch um?
Ich finde, man kann damit niemals einen Frieden machen, denn es gibt daran nichts Friedliches. Also Glaube ist ja etwas, was Menschen dort helfen kann. Ich finde auch die Idee zu glauben erstmal ganz wunderbar. Mir hilft es nicht so richtig weiter, denn wenn es eine höhere Macht gibt, dann verstehe ich nicht, warum diese höhere Macht nicht dafür sorgt, dass wir alle ein geiles Life haben. Und deswegen kann ich damit niemals meinen Frieden finden. Es ist unmöglich, denn wenn ich es tun würde, würde ich so tun, als hätte ich das mehr verdient als andere. Und das ist Bullshit.
Ich finde vor allem, auf der einen Seite ist es sehr, sehr wichtig, Dinge zu akzeptieren, das, worüber wir gesprochen haben, loszulassen, dankbar zu sein. Vor allem auf der persönlichen Ebene. Wenn wir ins gesellschaftlich-politische gehen, finde ich, sollten die Menschen eigentlich fast weniger loslassen. Von zum Beispiel der Unzufriedenheit, wie du es gerade gesagt hast, oder auch einer gesunden Wut gegenüber Ungerechtigkeiten, oder?
Ja, aber diese Wut gegen Ungerechtigkeiten, die vollkommen berechtigt ist, tut einem auch selber oft dann nicht so gut. Also das ist vielleicht das, was man loslassen muss. Auch diese Idee, alles lösen zu können. Also ich werde das Rassismusproblem nicht lösen können. Ja. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ich kann aber mein Verhalten anpassen. Also was ich leisten kann, ist weniger bis gar nicht rassistisch zu sein. Ich selber. Und das erwarte ich auch von anderen, aber da muss jeder selber ran. Und es ist auch, wie gesagt, nicht meine Aufgabe. Ich bin kein Rassismusexperte, ich bin kein Wissenschaftler. Ich bin Tariq Tofu, der einfach Lust hat, im Netz ab und zu lustig zu sein, ab und zu einen auf Fashion zu machen und ab und zu das Ganze politisch zu kombinieren. Ich würde ganz gerne sagen, ich würde gern die Mehrheitsgesellschaft auch loslassen. Ich lasse sie ab jetzt hier los, macht euer Ding. So, schaut gerne zu, wie ich es anders mache, aber wenn ihr keinen Bock habt auf anders und weiterhin euren Scheiß machen wollt, dann bitte, go for it. Aber ich kann nicht mehr, Friedemann. Ich kann nicht mehr.
Aber perfekte Überleitung von den Dingen, die wir nicht wollen, zu den Dingen, die wir wollen und vielleicht zu den Zielen, die du noch hast. Gibt es für dich, jetzt fangen wir mal im Privaten an, ja, weil wir haben auch viel über die privaten Beziehungen gesprochen. Ist für dich eine Idealvorstellung, sowas Haus mit Garten, goldener Retriever, vielleicht mal die Ehe und so. Ist das für dich völlig unvorstellbar? Oder gibt es da für dich auch ein Bild von einem Tarek in ein paar Jahren, 10, 20 Jahren, der ein ganz anderes Leben lebt?
Ich wollte als Kind, ja, wollte ich immer dieses verfickte Rhein-End-Haus haben, weil ich dachte, das ist Deutschsein. Und heute denke ich mir so, warum? Also mein Rhein-End-Haus ist ein Loft. Mhm. Ein Penthouse-Loft. Also wer will in einem Haus wohnen, wenn man auch die Möglichkeit hat, in einem wunderbaren Penthouse wohnen zu können? Mit Fahrstuhl, Friedemann, ich bitte dich.
Auch gut.
Ich bin ein großer Fan der Ehe, wenn andere Leute heiraten. Ich liebe Hochzeiten. Mhm. Muss aber für mich sagen, also wenn man jetzt zum Beispiel mehr Leute heiraten könnte und es vollkommen legitim wäre, würde ich es auch machen, also eher machen, weil ich finde diese Idee von wir bleiben zusammen bis zum Ende unseres Lebens, dann bin ich da raus. Denn ich glaube nicht an die Liebe fürs Leben. Das finde ich ein bisschen, das finde ich wiederum ein bisschen naiv.
Aber woran glaubst du dann? Was wäre für dich eine gute Daseinsform?
Man weiß ja nicht, was passiert. Ich finde nur diesen Moment ein bisschen strange zu sagen, ich bleibe jetzt mit dir zusammen für immer. Ich will ja auch nicht lügen. Ich will ja ehrlich sein meinem Partner gegenüber. Und da muss ich sagen, ich habe dich richtig gern. Mhm. Lass uns gerne ein Fest machen, wo wir unsere Liebe feiern. Und lass uns gerne so lange zusammen sein, bis unsere Liebe vorbei ist. Aber ich weiß nicht, ob ich da einen staatlichen Stempel für brauche. Denn machen wir uns auch mal nichts vor, lieber Friedemann. Wer ein bisschen im Feminismusunterricht aufgepasst hat, der weiß auch, dass die Ehe das urpatriarchale Konstrukt ist. Und dass es da eigentlich nie so wirklich um Gleichberechtigung geht. Ehegattensplitting und, das sind alles noch so alte Relikte. Und viele Menschen wollen völlig zu Recht Geschlechterrollen anders leben, wollen progressiv sein, wollen sich auch lösen von den Idealen vielleicht der Elterngesellschaft. Und dann denke ich mir so, okay, ja, ihr habt da überall Bock drauf, aber bei der Ehe setzt das Hirn kurz aus. Wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Bitte Menschen, heiratet, was das Zeug hält. Ich komme auf jede Hochzeit, ich heul wie ein Baby und ich finde es auch richtig schön. Für mich selber ergibt das Konzept auch aus meiner politischen Haltung heraus nicht ganz so viel Sinn.
Sehr gut, das bringt uns eigentlich direkt zu meiner letzten Frage, die ich allen meinen Gästen stelle. Und die bezieht sich auf die Zukunft und darauf, was du als nächstes noch loslassen möchtest. Nämlich stell dir vor, wir treffen uns in einem Jahr wieder und führen ein ganz ähnliches Gespräch. Und ich frage dich, was hast du im letzten Jahr losgelassen, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben? Was ist die eine Sache, die du mir dann gerne stolz berichten würdest?
Ein Jahr ist natürlich in so Charakterveränderungsprozessen echt tough, lieber Friedemann.
Ja, da musst du Gas geben.
Deswegen würde ich lieber dann auch so einen frommen Wunsch raushauen, wohl wissen, dass ich es vielleicht nicht schaffe. Also ich würde gerne das Gefühl, dass ich immer loslassen muss, um zum Beispiel beruflich erfolgreich sein zu können. Mhm. Das würde ich gerne loslassen. Das Loslassen, Loslassen. Denn ja, meine ganzen Umzüge, ich will das überhaupt nicht missen, so, denn es war immer richtig, loszulassen. Aber das führt natürlich auch dazu, dass ich vielleicht manchmal in Situationen das Gefühl habe, dass ich jetzt loslassen muss, wo doch eigentlich der Moment gerade perfekt ist. Den Moment mehr zu feiern. Ich glaube, das ist das, was ich nächstes Jahr nicht schaffen werde, Friedemann, denn ich kenne mich ja mittlerweile 25 Jahre. Ich bin ja 25, falls irgendjemand fragt. Das heißt, was ich in 25 Jahren noch nicht gelernt habe, I don't know, ob ich es nächstes Jahr schaffe. Aber ich bleib dran.
Ich bin mir sicher, du bist auf einem guten Weg und vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Alle 5 Folgen dieses Podcasts könnt ihr jetzt überall hören, wo es Podcasts gibt. Ich spreche mit Andrea Petkovic, Anna Wilken, Charlotte Würdig, Mirna Funk und Tarek Tesfu. Und freue mich, wenn ihr den Podcast teilt. Und natürlich solltet ihr unbedingt Was wir wollten auf Netflix ansehen. Ich fand den Film vor allem gut, weil er nicht nur berührend ist, sondern auch hoffnungsvoll. Aus dem Film und auch aus diesem Podcast kann man, glaube ich, mitnehmen, dass etwas loszulassen nicht bedeutet, sich aufzugeben, sondern vielleicht genau das Gegenteil. Den Film könnt ihr euch ab jetzt auf Netflix ansehen.
Was wir wollten. Moderation: Friedemann Karik. Redaktion: Maria Christoph und Christina Hertel. Regie: Theresa Volk und Hadi Röde. Produktion: Ikone Media.